Willkommen bei Radio Lura. Wir heißen euch zu unserer heutigen Sendung Vergessene Pioniere, Juden im bayerischen Fußball, herzlich willkommen. Ich bin die Janina, bin 26 Jahre alt und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde euch gleich in die Sendung einführen und wir hören uns gegen Ende nochmal, wenn es um die Kurt-Landauer Stiftung geht.
Ich bin der Leonard, 23 Jahre alt und ich führe euch heute durch die geschichtlichen Hintergründe der Anfangszeit des Fußballs.
Ich bin der Julius, 19 Jahre alt und ich behandle später mit euch die Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus und deren Schreckensherrschaft.
Servus, ich bin der Fabi, 20 Jahre alt und ich stelle euch heute Maccabi München als jüdischen Verein vor. Viel Spaß mit der Sendung.
Doch davor noch mal ein paar Sätze dazu, wer wir sind und warum wir dieses Radioprojekt machen. Wir sind alle Mitglieder beim Collegio, einer Gruppe der aktiven Fans des FC Bayern München. Und wir machen dieses Radioprojekt, weil Radio Lora zusammen mit dem Fanprojekt München auf uns zugekommen ist. Anlass ist das Jubiläum von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland. Da uns als Gruppe das Thema Erinnerungsarbeit sehr am Herzen liegt, haben wir mit Freuden zugesagt.
Lora München auf der 92.4.
Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
Wir haben uns gefragt, was wissen die Leute eigentlich zu dem Thema? Vor einigen Jahren hat der FC Bayern den Vorplatz seines Stadions in Kurt-Landauer Platz umbenannt, um seinem jüdischen Ehrenpräsidenten ein Denkmal zu setzen. Aber wissen die Fans, die regelmäßig in Massen über diesen Kurt-Landauer Platz strömen, eigentlich, wer Kurt Landauer war? Das haben wir beim Heimspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg am 6. November 2021 einige Bayern-Fans gefragt.
Ich muss noch fragen, wie seid ihr das erste Mal auf das Thema aufmerksam geworden?
Wenn
ihr
aufmerksam tatsächlich seid. Durch, wie heißt das nochmal? Sky Sports, da war ich nämlich eingepennt nach dem Fußballspiel, Abendspiel und bin dann aufgewacht und dann kam das noch in einem Interview.
Wissen Sie was über Kurt Landauer?
Nee, nur, dass er mal Präsident war und dass er verfolgt worden ist im Krieg, also in den Kriegszeiten und ja, sonst, dass nach ihm viel benannt worden ist.
Woher wissen Sie das?
Ach, aus dem Bayern-Magazin vermutlich.
Wisst ihr, wer Kurt Landauer war?
Das war der Ex-Präsident vom FC Bayern München.
Und wie seid ihr auf den Namen Kurt Landauer gekommen oder wo habt ihr zum ersten Mal...
Du hast doch gerade davon erzählt. Naja, wenn man Bayern-Fan ist, dann beschäftigt man sich schon mit der Geschichte und dann wusste man eigentlich, wer der Kurt Landauer war. Also ist ganz klar.
Obwohl also schon einige mit der Historie des FC Bayern vertraut sind, gab es auf der anderen Seite auch Menschen, denen Kurt Landauer als Fußballfunktionär noch kein Begriff war.
Kennt ihr den Namen? Könnt ihr mir da vielleicht was drüber erzählen?
Nee. Kurt Landauer war das ein SPD-Politiker?
Wenn also selbst solch eine herausragende jüdische Persönlichkeit wie der erste Präsident des FC Bayern, unter dem eine Meisterschaft gewonnen wurde, heute kaum bekannt ist, stellen wir uns die Frage, was es da noch so alles gibt. Welche Rolle spielten Juden eigentlich in der Entwicklung des Fußballs in Bayern? Aus diesem Grund haben wir beschlossen, ganz bei den Anfängen des Fußballs im süddeutschen Raum anzufangen. Dazu habe ich zwei Experten befragt, die sich seit langem mit diesem Thema auseinandersetzen. Anton Löffelmeier vom Stadtarchiv München hat sich bereit erklärt, mir Rede und Antwort zu stehen. Ich traf ihn im Herzen Schwabings im Münchner Stadtarchiv. Unser zweiter Interviewpartner war Max Brümm. Er ist Philosoph, Historiker und Journalist in Personalunion und darüber hinaus Jugendtrainer bei Maccabi München. Er wurde 1957 in Altötting in eine jüdische Familie geboren und besuchte uns zum Interview in den Räumen von Radio Lora. Wir steigen nun ein in grauer Vorzeit, ganz bei den Anfängen des Fußballs im süddeutschen Raum. Als erstes wollte ich von Anton Löffelmeier wissen, wann und warum sich der Fußball als Sport in Bayern etabliert hat.
Also Bayern war ja fußballerisch eher ein Spätentwickler, weil in Bayern erst zur Mitte der 1890er Jahre sich in den größeren Orten Fußballvereine gegründet haben. Die Szene in Deutschland war ja schon da sehr viel weiter. Es gab Vereine in Berlin, in Braunschweig, in Karlsruhe, in Freiburg, vor allem an der Rheinschiene entlang, die auch schon Freundschaftsspiele ausgetragen haben und die auch schon versucht haben, sich quasi verbandsmäßig zu organisieren. Und da war in Bayern und speziell in München eigentlich noch wenig los. Das hat erst so Mitte der 1890er Jahre angefangen, dass diese Mode oder dieser Sport eigentlich in den Münchner Turnvereinen und bei der Münchner Jugend angekommen ist. Natürlich ist es dann sehr schnell aufwärts gegangen, weil die Jugendlichen diesen Sport auch als einen Jugendsport entdeckt haben. Das war eine gewisse Gegenbewegung gegen diese ständige Gesellschaft des Deutschen Kaiserreiches, gegen die festen Strukturen, gegen die Undurchlässigkeit der verschiedenen Schichten, auch gegen die Statik der Turnvereine, die in Riegen geturnt haben, wo der Einzelne sich individuell eigentlich wenig entfalten konnte, sondern einfach seinen festen Platz hatte, nicht ausbrechen konnte. Und der Fußball hat hier natürlich ganz andere Felder geboten. Der war sehr viel offener, das Spiel war offen, man konnte die Positionen auch weitgehend selber bestimmen, man konnte selber zeigen, was man individuell drauf hat. Und das war für viele Jugendliche attraktiv. Und letztlich war es ja auch in gewisser Weise ein Protest gegen die Väter, die in ihren erstarrten Formen in den Turnvereinen geturnt haben.
Daran knüpft Max Brüm an und betont, was die starken deutschnationalen Strukturen der Turnvereine damit zu tun haben, dass junge Juden zum Fußball getrieben wurden.
Das Problem war, die deutschen Studenten waren normalerweise in den sogenannten Turnerbünden organisiert. Und diese Turnerbünde haben entweder eine extreme Judenfeindlichkeit gepflegt, schon um 1900, oder sie haben sogar schon Arierparagraphen gehabt. Das heißt, dass Juden da gar nicht Mitglied sein konnten in einem Turnerverein, also am Bock und Reck. Man hat dort die Kultur des Turnvaters Jan gepredigt und versucht hochzuhalten. Also was blieb dann sozusagen der jüdischen Jugend anderes übrig, als Fußball zu spielen?
Insbesondere das latent antisemitische Klima und die starren Strukturen der Turnerbewegung haben also den Fußball für Studierende wie bürgerliche Juden gleichermaßen attraktiv gemacht. Es wirkt so, als ob die Etablierung des Fußballs in Bayern nicht ohne jüdische Akteure zu denken ist. Ein weiterer Grund dafür, dass viele junge Juden Fußball spielten, sieht Anton Löffelmeier auch in der lose organisierten Struktur des Fußballs.
Naja, für Juden war das schon ein interessanter Sport, weil sie nicht gebunden waren, so wie bei den Turnern. Bei den Etablierten konnte man ja auch nicht so einfach dann vorwärts kommen oder Funktionärsposten übernehmen. Und diese bürgerlichen Turnvereine waren einfach in ihrer Form her erstarrt, aber sie waren auch eher konservativ, patriotisch, national, teilweise auch ein bisschen antisemitisch gestimmt. Und diese offene Situation des Fußballs, die quasi den jungen Männern die Möglichkeit erstens geboten hat, sich frei zu organisieren, unabhängig von Standesschranken, und sich auch die Möglichkeit geboten hat, individuelle Leistung zu zeigen. Das war für Jugendliche, aber auch für junge Juden, die in der deutschen Gesellschaft vorwärts kommen wollten, einfach ein attraktiver Ort.
Der Fußballplatz war demnach also nicht nur ein Ort, an dem sich junge Menschen ausleben und messen konnten. Vielmehr war auch der Platz, auf dem junge Juden sich nicht in latent antisemitische Strukturen, wie beispielsweise in Turnvereinen, begeben mussten, um Sport zu treiben. Oftmals war es einfach nur Kicken mit Freunden, ohne es gleich zu institutionalisieren. Einen gewissen Status zu symbolisieren, war dabei auch in der Anfangszeit sehr wichtig, wie das Anknüpfen an studentische und mittelständische Traditionen zeigt.
Ja, es war im Grunde, war ja diese ganze Sportbewegung, war eher vom Mittelstand getragen. Es ging ja nicht nur um Fußball, es ging auch um Leichtathletik. Tennis ist ja als weißer Sport sowieso auch heute noch eher der Aura des, ja, des gehobenen Bürgertums verbunden. Und Fußball war es am Anfang auch. Man sieht ja auch, wie sich diese ersten Fußballmannschaften dargestellt haben, die Trikots haben auch Geld gekostet. Manche haben sich auch gesellschaftlich dann zusammengefunden. Die hatten teilweise gute Anzüge an. Die Bayern zum Beispiel hatten sich extra Strohhüte aus dem Ausland kommen lassen, um bei ihren Zusammenkünften einfach einen gewissen Status abzugeben, nach außen zu zeigen, dass sie wer waren. Und auch, sagen wir, das Gehabe der frühen Fußballvereine war ja eher an den studentischen Burschenschaften so orientiert. Man hat sich gegenseitig die Spiele angekündigt, man hat sich zum Kommers getroffen, nach dem Fußballspiel zum geselligen Umtrunk. Also es hatte schon so ein studentisches Mittelschichtenmilieu.
Die Strohhüte sind sicherlich eine nette Anekdote über unseren geliebten FC Bayern, der schon damals einen Sinn für Extravaganz hatte. Dieses Studentische kann ganz allgemein nicht losgelöst von verschiedenen Glaubensvorstellungen betrachtet werden. Diese begünstigen selbstredend auch die Attraktivität für Juden, in einem bürgerlichen Verein Fußball zu spielen.
Man kann schon feststellen, auch im Judentum gab es natürlich unterschiedliche religiöse Bewegungen und Strömungen. Es gab eher liberale, freie und die orthodoxe. Und wer Fußball in einem bürgerlichen Verein treiben wollte, der konnte natürlich den Schabbat zum Beispiel nur ganz schwer einhalten. Aber es gab in München sehr viele liberale, assimilierte Juden, die nicht mehr die Synagoge besucht haben und dann auch einfach Sport getrieben haben am Wochenende. Also deswegen war das, sagen wir, der Glauben war für viele jüdische junge Männer jetzt kein Hindernis, um in einem bürgerlichen Sportverein eben sich zu engagieren.
Auch Max Brüm betont noch einmal die Angepasstheit der jüdischen Kicker.
Also der Glaube und die Religion war untergeordnet. Das zeigt sich schon an den damaligen Spieltagen. Also es waren ja keine explizit jüdischen Vereine, von denen wir sprechen. Da wurde auch in aller Regel am Samstag gespielt. Das heißt am Schabbat, ja. Und ein gläubiger Jude darf ja am Samstag gar nichts tun. Der darf nicht einmal ein Briefkuvert öffnen. Also von daher waren das laizistische, weltliche, relativ angepasste deutsche Juden, sage ich jetzt mal, ja.
Aber die Geschichte zeigt, dass es auch einzelne jüdische Akteure gab, die ganz aktiv an der Etablierung des Fußballs als ernsthaften Sport gearbeitet haben. Denn ohne sie wäre der Schritt des Fußballs in die Mitte der Gesellschaft nicht möglich gewesen. Das lässt sich auch an der Gründung des FC Bayern sehen.
Es waren ja auch Spieler aus Freiburg dabei. Dort in Freiburg wollte man diesen süddeutschen Fußballverband haben. Und auch eine starke Münchner Beteiligung. Und die haben im Hintergrund schon auch ein bisschen dafür geworben, dass dieser neue Fußballclub gegründet wird. Josef Pollack, ja, hat in Freiburg gespielt. Dann gab es auch einen dieser Manning-Brüder, die mit dabei waren und die dann auch wieder München verlassen haben. Also viele dieser frühen Fußballpioniere waren ja Zugvögel, die von einem größeren Ort zum anderen gezogen sind, aus beruflichen Gründen immer wieder den Ort gewechselt haben und dann auch wieder versucht haben, dort Fußballclubs zu gründen.
Einer dieser Zugvögel ist Walter Bensemann. Er ist als Jude in Berlin geboren und wurde schnell zum Fußballenthusiasten, der vor allem im süddeutschen Raum zahlreiche Vereinsgründungen initiierte. Auch wenn Ihnen der Name nichts sagen sollte, kennen Sie sicherlich den Kicker, den er 1920 in Konstanz gründete. Die Sportzeitschrift erscheint bis heute. Aber das ist nicht das Einzige, was er gemacht hat.
Aber eine Figur oder ein Mann wie Walter Bensemann hat schon in den 1880er Jahren des vorletzten Jahrhunderts den International Football Club Karlsruhe gegründet. War auch an der Gründung von Vereinen wie dem FC Freiburg beteiligt, hat in München auch versucht, die Leute, die an der Pinakothek Fußball gespielt haben, also es ging hier wirklich mit der Pinakothek los, sie in einem Fußballclub zusammenzufassen. Ja, kam sogar bis nach Gießen und im Jahr 1900 wurde ja erst der DFB gegründet. So, was man feststellen kann, ist, der Fußball war in den süddeutschen Regionen, also Baden-Württemberg und Bayern, sehr lange im Wesentlichen eine ziemlich starke jüdische Angelegenheit.
Dass Fußball im süddeutschen Raum eng mit Juden verbunden war, haben meine Gespräche mit Max Brüm und Anton Löffelmeier gezeigt. Neben dem Spaß am Spiel haben diverse gesellschaftliche Gegebenheiten wie die starren Strukturen des Wilhelminischen Kaiserreichs und der latente Antisemitismus den Fußball gerade für junge Juden so attraktiv gemacht. Darüber hinaus ist es den Akteuren jüdischen Glaubens zu verdanken, dass der Fußball durch zahlreiche Vereinsgründungen den Sprung in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat. Doch während Juden aktiv am verbindenden Element des Fußballs mitwirkten, wurden sie von der deutschen Mehrheitsgesellschaft zunehmend ausgegrenzt. Auch wenn nun nicht abzusehen war, wie schrecklich es werden wird.
Wohin auf das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket.
Willkommen zurück zu unserer Sendung. Vergessene Pioniere, Juden im bayerischen Fußball. Nachdem wir uns am Anfang allgemein die Entwicklung im süddeutschen Fußball angeschaut haben, kommen wir nun zum wohl dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Dazu ist es zunächst einmal interessant zu wissen, wie die Situation von jüdischen Mitgliedern bei Münchner Vereinen in den 1920er Jahren war. Anton Löffelmeier vom Stadtarchiv München kann uns hierzu mehr erzählen.
Also die Münchner Fußballvereine hatten unterschiedliche Anteile von jüdischen Mitgliedern. Beim FC Bayern war es von Anfang an relativ hoch. Es hatten, glaube ich, auch in den 1920er Jahren 8 oder 10% der Mitglieder. Bei anderen Vereinen, wie zum Beispiel bei den Löwen, war es eher gering. Man muss aber dazu auch sagen, der Anteil der jüdischen Bevölkerung in München war in der Zeit um 1900 oder auch 1920 etwa bei 0,8 oder 1%.
Wir haben nun gehört, dass gerade beim FC Bayern der Anteil an jüdischen Mitgliedern in den 1920er Jahren bis zum Anfang der 1930er Jahre relativ hoch war. Trotzdem wurden die jüdischen Vereinsmitglieder, insbesondere die in herausgehobenen Tätigkeiten, auch damals schon angefeindet. Max Brüm verdeutlicht das beispielhaft an zwei bayerischen Vereinen, dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München.
Schon vor 1933 hat Jöre Konrad, der war damals Trainer des 1. FC Nürnberg, ziemlich bekannt als Trainer, so von 29 bis 32, im August 32 seinen Job selber hingeworfen. Er wurde nicht entlassen, weil es eine wüste antisemitische Hetze gegen ihn gab. Also vor 33 schon. Das heißt, in Nürnberg erschien ja der Stürmer, dieses wüste antisemitische Hetzblatt, wochenlang mit Schlagzeilen wie Jöre Konrad, wie der Jude den 1. FC Nürnberg ruiniert und ausbeutet. So, und da gab es dann auch Kampagnen und die Nazis haben SA-Garden ins Stadion geschickt, um diesen jüdischen Trainer in Nürnberg loszuwerden. Und er ist in Nürnberg dann schon im August 32 zurückgetreten. So, beim FC Bayern, die wurden ja 32 zum ersten Mal deutscher Meister. Das sollte man ja auch nicht ganz vergessen. unter dem jüdischen Präsidenten Landauer, unter dem Trainer Richie Demby, nannte man ihn, also jüdischer Trainer, und dem Jugendleiter Otto Beer, das waren alles drei Juden. Es gab auch noch kurzzeitig einen jüdischen Linksaußen beim FC Bayern. So, die haben sich gehalten bis zum März 33. So, der FC Bayern wurde groß angefeindet vor 33 als der Judenclub.
Diese Beispiele zeigen deutlich, dass sich die nationalsozialistische Schreckensherrschaft bereits abzeichnet. Anton Löffelmeier stellt die Situation als ziemlich dramatisch für die jüdischen Mitglieder dar. Schnell kippt die Stimmung innerhalb der Vereine, woraufhin sich viele Mitglieder jüdischen Glaubens teils freiwillig zurückziehen.
Naja, es hat im Frühjahr 33 mit der Machtergreifung der NSDAP hat sich natürlich die Situation der Juden generell in München, aber auch in ganz Deutschland verändert. Ab Februar, März, April 1933 wurden Juden systematisch auch aus öffentlichen Ämtern hinausgedrängt. Auch für die jüdischen Vorsitzenden von Fußballvereinen wurde es eng. Kurt Landauer ist ja dann am 20. März 1933 freiwillig zurückgegangen. Andere Mitglieder sind geblieben, andere haben sich dann auch selber zurückgezogen. Also beim TSV 1860 ist es wohl schon auch so, dass einfach Mitglieder dann freiwillig sich zurückgezogen haben, weil sie gemerkt haben, dass die Stimmung in den Vereinen sich gegen sie gewandt hat, dass auch die Vereinssatzungen mussten dann ja umgeschrieben werden. Der Arierparagraf wurde eingeführt. Es war also die Stimmung in vielen Vereinen hat sich auch ins Antijüdische gewandelt und bei einigen Vereinen sind Juden sehr schnell verschwunden, ist ihnen der Austritt nahegelegt worden. Bei manchen Vereinen sind sie tatsächlich noch einige Jahre Mitglieder geblieben. Manche Vereine waren da ein bisschen widersetzlicher, haben halt einfach diesen Arierparagraf nicht sofort umgesetzt und haben ihre verdienten Mitglieder halt dabei gelassen, aber halt eher im Hintergrund. Aber man kann schon sagen, dass also nach 1936, nach den Olympischen Spielen, bei den meisten Vereinen eigentlich die jüdischen Mitglieder einfach ausgeschlossen worden sind oder freiwillig ausgetreten sind.
Max Brüm verdeutlicht die Situation erneut am FC Bayern. Verdiente Mitglieder wie Kurt Landauer müssen den Verein auch aufgrund der veränderten kommunalpolitischen Situation verlassen.
Allerdings musste dann am 22. März 1933 Kurt Landauer zurücktreten, nachdem in München die Oberbürgermeisterschaft gewechselt hat. also Karl Scharnagel, gibt ja in München einen Karl Scharnagel-Ring, ist zurückgetreten, wurde ersetzt durch den Nazi-Bürgermeister Fieler und daraufhin ist Landauer zurückgetreten. Dieser Nazi-Bürgermeister hat das auch gefordert, mit ihm war der Trainer weg, mit ihm war der Jugendleiter weg. So, und dann hört es aber auch auf mit der positiven Geschichte des FC Bayern, nämlich im April 1933, das hat die Nazi-Führung gar nicht verlangt, hat der Süddeutsche Fußballverband, gab auch damals der Landesverbände, so ähnlich wie heute, und der Westdeutsche Fußballverband, einen Beschluss gefasst, dass man ab jetzt alle Juden aus den Vereinen rauskickt. Also dass sie sozusagen in diesen Vereinen nichts mehr zu suchen haben. Und auch jeder, der spielt, jeder, der trainiert, muss einen Arier-Nachweis vorlegen, also bis in die Großenkelgeneration. So, und da war der Unterschied zwischen Bayern und 60 eigentlich weg, schon im April 33, weil dieses Ding hat auch der FC Bayern unterschrieben.
Mit diesen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen war es unmöglich für jüdische Personen, ihr gewohntes Leben nicht nur innerhalb eines Sportvereins aufrechtzuerhalten.
Und dann im Jahr 1938 hat es dann ganz vehement zugenommen, dass man Juden auch aus dem Wirtschaftsleben der Stadt verdrängt hat und viele Juden, die eigene Firmen, eigene Geschäfte hatten, mussten im Lauf des Jahres 1938 dann ihre Firmen aufgeben oder zwangsverkaufen oder auch an einen sogenannten arischen Besitzer übergeben. Und das war dann ein ganz wesentlicher Schritt in die Ausgrenzung und Entrechtung Münchner jüdischer Bürger, die dort dann ihren Höhepunkt gefunden hat in diesen Deportationen nach Osten. Und am 21. November 1941 war von diesem sogenannten Durchgangslager oder Judenlager in der Knorrstraße ging der erste Transport von Münchner Juden nach Osten ab und an dem auch Sportler, Mitglieder von Fußballvereinen teilnehmen mussten und die Familie von Otto Bär ist ja auch eine der bekannteren Münchner Familien, die dort teilnehmen mussten. Otto Bär hat mit seiner Ehefrau und seinen beiden Söhnen daran teilnehmen müssen.
Wir wollen in diesem Zuge nochmal an Otto Bär und seine Familie erinnern. Er war ein herausragendes Mitglied unseres geliebten FC Bayern und wird auf ewig ein Teil des Vereins bleiben. Gerade mit Blick auf den 80. Jahrestag der Deportation von Münchner Jüdinnen und Juden sagen wir, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, fick alle Nazis.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles
Ohne euch wird's still bei LoRa. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.
Und weiter geht's mit unserer Radiosendung Vergessene Pioniere, Juden im bayerischen Fußball. Nachdem wir nun auf die historischen Leistungen von jüdischen Personen in den Anfangsjahren des Fußballs eingegangen sind, ist es uns wichtig zu zeigen, dass Jüdinnen und Juden nach wie vor Teil der deutschen Gesellschaft sind. Dazu habe ich als Beispiel Maccabi München rausgesucht und mit Max Brüm gesprochen, der dort eine Jugendmannschaft trainiert. Schon kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung aus den Konzentrationslagern taten sich Jüdinnen und Juden zusammen, um Fußball zu spielen und sich in Vereinen zu organisieren.
Unmittelbar nach 45, 46 wurden im Rahmen der Befreiung von Menschen, die die Shoah überlebt haben, eine Unmenge von eigenen jüdischen Fußballvereinen gegründet. Hauptsächlich aus den sogenannten DP-Camps, ja? Also aus diesen Camps, wo man die Leute gesammelt hat und sie fragte, was machen wir jetzt mit denen und wo gehen die hin? Und die haben ziemlich schnell Fußballvereine gegründet, eigenständige jüdische Fußballclubs. So, und der erste jüdische deutsche Meister, um das mal so zu sagen, wurde der jüdische Fußballclub Landsberg. Und auf Platz 3 der jüdische Sportverein Altötting. Ich sage es jetzt bewusst in Jiddisch, also Altötting. Es gab einen eigenen jüdischen Fußballclub. So Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre haben sich die Masse dieser jüdischen Vereine wieder aufgelöst. weil aus diesen DP-Camps ging man dann ja entweder in die USA oder nach dem damaligen Palästina, später Israel. So, und dann waren die jüdischen Sportvereine eigentlich wieder weg.
Der Fußball hat auch nach den schrecklichen Taten während des Kriegs nie seine Faszination verloren, auch wenn die Zeit der jüdischen Fußballclubs nur kurz währte. Schon wenige Jahre danach sollte mit Maccabi bereits ein neues Kapitel jüdischer Fußballgeschichte in Deutschland aufgeschlagen werden.
Und in den 60er Jahren haben sich Juden in Deutschland überlegt, hoppla, wir brauchen wieder eigene Fußballvereine, aber nicht so ganz eigen, also nicht als rein jüdische Vereine, sondern wir wollen einen jüdischen Club, der halt am Sonntag spielt, nicht am Samstag. Aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass es ein chemisch reiner jüdischer Club wird, sondern wir wollen auch alle möglichen Leute in diesen Fußballclub integrieren. Und der Maccabi Club München zum Beispiel, der 65 gegründet wurde, spielt in der ganz normalen Liga, also mit anderen Vereinen, ja, mit deutschen Vereinen, also spielen in der Kreisliga, momentan sind sie auf Platz 4. 4 Spiele hintereinander gewonnen, ja, ist auch nicht schlecht. Aber sie spielen sozusagen gegen andere, gegen alle möglichen Vereine hier in München und im Umland.
Diese Abkehr von rein jüdischen Vereinsgründungen sieht man auch an der heutigen Zusammensetzung von Maccabi München. Vielmehr ist es zu einem interkulturellen Projekt geworden, das jeder und jedem offen steht.
Und heute ist es so, Maccabi München, die Masse der Funktionäre sind gebürtige Juden. Ich zum Beispiel in meiner Mannschaft, ja, je älter ich werde, umso jünger werden die Clubs. Gut, jetzt sind sie nicht mehr ganz so jung. Ja. Jetzt bin ich momentan B-Jugendtrainer, also so bis 17. Ja. Da bin ich der einzige Jude. Also der Trainer ist der einzige Jude. Die ganzen Spieler momentan sind alles Mögliche. Sind Iraner, Kurden, ein, zwei Afghanen. Reine, jetzt mache ich ein bisschen einen Witz, ja, reine Bio-Deutsche. So. Aber es ist halt so, das jüdische Präsidium, der jüdische Verein, und man spielt am Sonntag, nicht am Samstag.
Das Spielen nur am Sonntag als Beispiel für das jüdische Erbe ist eine Bürde, mit der der Verein bis heute zu kämpfen hat. Viel zu oft kommt es zu antisemitischen Übergriffen, wie Max Brümm an einem eindrücklichen Beispiel verdeutlicht.
Wir haben neulich ein Spiel gehabt gegen Unterhaching und es ist erst ein paar Wochen her, also ein C-Jugendspiel. Ich habe nur zugeschaut, ja. Und ich hätte normalerweise an der Stelle des Trainers das Spiel abgebrochen, weil zwei Spieler von Unterhaching die ganze Zeit ihre Gegenspieler antisemitisch beleidigt haben. So, Drecksjude und sonst was. Ich habe zu ihm gesagt, brich das Spiel ab, ja.
Solche widerwältigen Vorfälle sind leider auch heute keine Einzelfälle mehr. Antisemitische Zwischenfälle bei Maccabi München ereignen sich an Spieltagen regelmäßig.
Normalerweise kommt es ein bisschen scheinbar harmloser rüber. Das heißt, du gehst mal vom Platz runter. Die Leute reißen sich oft ein bisschen zusammen. Hoppla, ich bin bei einem jüdischen Club, ist so mein Eindruck. Ja, jetzt muss ich ein bisschen leise sein. Aber wenn man dann so runtergeht und die haben zum Beispiel verloren, habe ich schon öfters Bemerkungen gehört von irgendwelchen anderen Trainern. Scheiße, ausgerechnet gegen die Juden müssen wir verlieren.
Dass solche antisemitischen Vorfälle, ganz gleich ob bei Heimspielen von Maccabi München oder in alltäglichen Situationen, nicht mehr passieren, ist Aufgabe von uns allen. Zivilcourage sollte keine Ausnahme bleiben, sondern zur Regelmäßigkeit werden. Solch einen kleinen Beitrag, dass die jüdischen Akteure im bayerischen Fußball nicht vergessen werden, leistet unter anderem die aktive Fanszene des FC Bayern München. Über das Engagement der Bayern-Fans erzählt euch Janina gleich noch was. Davor spielen wir den Mega-Hit »Hier kommt Alex« von den Toten Hosen.
In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich...
Kritisch, unabhängig, politisch. Das ist Lora München auf der 92.4.
Politisches Engagement und der Einsatz gegen Antisemitismus sind besonders der aktiven Fanszene des FC Bayern sehr wichtig. Wir haben uns darüber mit Patti unterhalten, der uns als Vertreter der Kurt-Landauer-Stiftung für ein Gespräch zur Verfügung stand. Von ihm wollten wir wissen, wie die Fans des FC Bayern auf Kurt Landauer aufmerksam wurden.
Ende der 90er, Anfang der 2000er haben sich einige Historiker mit dem deutschen Fußball auseinandergesetzt. Da gab es von Nils Havemann ein Buch über Juden im deutschen Fußball. Und es gab für Bayern-Fans vor allem interessant von Dietrich Schulze-Marmeling eine Chronik zum FC Bayern, bei der Kurt Landauer schon für damalige Verhältnisse recht ausführlich beleuchtet wurde. Und es gab dann kurz darauf, es müsste so 2002 gewesen sein, auch einen kleinen Artikel in der Zeit zu ihm, auch zu seinem Neffen Uri Siegel. Und das war so die Zeit, wo in der Fanszene auch so ein Interesse an Kurt Landauer entstanden ist, weil die Geschichte ist halt einfach krass, ne? Also da ist dieser Mann, der führt den Verein quasi zur ersten Meisterschaft, wird dann verfolgt, muss fliehen, die komplette Familie wird umgebracht von den Deutschen. Und er kommt trotzdem zurück nach Deutschland und übernimmt beim FC Bayern wieder das Ruder. Und das war einfach eine Geschichte. Da haben die hat A, die Leute fasziniert und die hat andererseits einfach die Leute auch motiviert, diese Geschichte zu verbreiten. Ne, da gab es dann vom Club Nummer 12 recht früh ein T-Shirt mit dem Konterfei von Kurt Landauer. Es gab ja immer wieder, sag ich mal, jetzt eher so Fansign-Artikel vielleicht. Prägnant da vielleicht für die jüngere Generation eine Ausgabe vom Gegen den Strom. Das ist das Fansign der Schickeria. Genau, und ab da war das dann auch so ein Thema, das ein bisschen die Ultras besetzt haben in der Südkurve, also Kurt Landauer und alles drumherum. Und dann hat sich da natürlich auch ein Netzwerk entwickelt, ne? Also das muss man sagen, sicherlich waren wir Fans vielleicht diejenigen, die ihn am sichtbarsten zurück ins Tageslicht geholt haben.
Die aktiven Fans waren also diejenigen, die das Thema um den heutigen Ehrenpräsidenten Kurt Landauer in die Öffentlichkeit gebracht haben. Sie waren es auch, die ihn in den Jahren 2009 und 2014 durch zwei große Choreografien im Stadion noch bekannter gemacht haben. Der FC Bayern München ist erst später auf diesen Zug aufgesprungen.
Da ist dann auch der FC Bayern, ich sag mal, auf einen fahrenden Zug aufgesprungen, weil es war so, die haben sich vorher nicht so viel für diese Periode der Geschichte interessiert. Die Bayern-Geschichte, wenn man sich jetzt mal so die offizielle Geschichtsschreibung zu der Zeit anschaut, ist mehr oder weniger in den 70ern losgegangen, gab natürlich Ausnahmen, gab auch Artikel im Bayern-Magazin dazu, aber war eher Special Interest und jetzt nicht so auf breiter Front getragen. Und ab 2009, das war dann der 125. Geburtstag, da gab es eine Veranstaltung in der Gedächtniskirche in Dachau, im ehemaligen Konzentrationslager, in der KZ-Gedenkstätte. Und da waren dann auch erstmal Vertreter des FC Bayern sichtbar und die sind dann, wie gesagt, dann auch öfter bei dem Thema in Erscheinung getreten, namentlich vielleicht auch Karl-Heinz Rummenigge, der damals dabei war, als Dietrich Schulze-Marmeling sein neues Buch Der FC Bayern und seine Juden präsentiert hat. Und ich denke, man kann das immer aus zwei Blickwinkeln sehen. A, der Verein hat ein sexy Thema entdeckt und wollte sich da dann quasi auch seine Lorbeeren dafür abholen. Aber ich denke, das ist auch eine etwas verkürzte Denkweise, denn man kann den Leuten schon glauben, dass sie das, was dahinter stand, also dass sie gegen Diskriminierung im holzschnittartigen, einfachen Sinne sind, das kann man denen durchaus abnehmen.
Der öffentliche Einsatz der Schickeria für das Thema Kurt Landauer wurde im Jahre 2014 vom DFB sogar mit dem Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet. Das Preisgeld von 10.000 Euro wurde für das Engagement gegen Antisemitismus und Diskriminierung ausgesprochen. Nach der Auszeichnung wurde schnell klar, dass die damaligen Strukturen der Fanszene für eine solche Größenordnung noch nicht groß genug waren. Die Gründung der Kurt-Landauer-Stiftung war deshalb der nächste logische Schritt.
Wir sind strukturell vielleicht für unsere erinnerungspolitische Arbeit eigentlich gar nicht so gut aufgestellt. Vielleicht denkt sich so eine Ultragruppe auch, das ist vielleicht gar nicht unbedingt unser vorderster Auftrag, weil wir eigentlich machen wir Sachen im Stadion und drumherum. Und ja, da kam dann eben die Idee auf, das Ganze ein bisschen auf institutionell festere Beine zu stellen, ein wenig strukturierter aufzustellen und langfristiger und auch die 10.000 Euro eben nicht dafür zu verwenden, die nächste Choreo zu machen, sondern in Strukturen zu investieren. Ja, und dann begann ein langer Irrweg durch die Labyrinthe des deutschen Vereins- und Stiftungsrechts. Dementsprechend hat es ein bisschen gedauert, bis die Stiftung dann offiziell gegründet wurde. Das war dann Ende 2017 der Fall. Und dann natürlich sucht man sich, wenn man so eine Stiftung gründet, am Anfang dann auch ein großes Projekt. Und es galt dann quasi so diese Bekanntmachung der Leistung Kurt Landauers quasi zu vervollständigen, indem man ihm nicht nur ein symbolisches Denkmal setzt, sondern tatsächlich auch ein echtes Denkmal an der Säbener Straße, die er übrigens damals für den FC Bayern gesichert hat. Und darum passt es auch ganz gut, dass er da jetzt am Trainingsgelände sitzt. Das war eben das erste große Projekt der Stiftung, auch mit dem Hintergrund, dass das natürlich ein Anziehungspunkt für Touristen aus nah und fern ist und auch einfach eine gute Möglichkeit, die Geschichte von Kurt Landau und alles, was daran mit dranhängt, ja, also seine Erfahrung der Verfolgung, die Erfahrung der Ermordung seiner gesamten Familie, sowas nochmal bekannt zu machen und auch ein bisschen mit Kontext zu versetzen. Und dann wurde Geld gesammelt, auch ein höherer Betrag, und wurde eben, das müsste noch 2018 gewesen sein, dieses Denkmal an der Selbener Straße enthüllt.
Wer die Statue von Kurt Landauer am Trainingsgelände des FC Bayern an der Selbener Straße noch nicht besucht hat, sollte das unbedingt nachholen. Wir sind der Meinung, dass sie den Verdiensten von Kurt Landauer gerecht wird und man diese nicht genug hervorheben kann. Ohne ihn wäre der FC Bayern nicht das, was er heute ist. Neben der Stiftung gibt es noch ein zweites Ereignis, das mit dem Namen Kurt Landauer verbunden ist: das Kurt Landauer Turnier. Patti ist in unserem Gespräch auch auf das Turnier eingegangen.
Das Kurt Landauer Turnier ist ja eigentlich keine Sache der Kurt Landauer Stiftung, sondern wurde 2006 von den Ultras des FC Bayern, von der Schickeria, ins Leben gerufen. Hat sich damals am Antira des FC St. Pauli orientiert, oder der Fanszene des FC St. Pauli besser gesagt. Also quasi ein Mix aus Fußballspielen, Vorträgen, Inhalten, also lernen, würde ich es mal nennen, und sich politisch engagieren in Workshops. Und feiern natürlich auch, spielt ja auch eine Rolle, wenn junge Leute zusammenkommen. Und dann war natürlich relativ klar, dass man, oder bei Bayern lag es dann vermutlich nahe, den Namen Kurt Landauer Turnier zu wählen. Oder antirassistisches Einladungsturnier, und den Kurt Landauer Pokal ist, glaube ich, der offizielle Name. Und genau, da gibt es eben jedes Jahr ein Schwerpunktthema.
Das Interview mit Patti hat mir und uns deutlich gemacht, dass es die Fans der Südkurve waren, die den jüdischen Ehrenpräsidenten Kurt Landauer heute wieder so bekannt gemacht haben. Dazu passt ein letzter Interviewausschnitt aus dem Stadion von unserem Spiel gegen den SC Freiburg.
Wäre ich ein normaler Bayern-Fan geblieben, glaube ich nicht, dass ich den Namen Kurt Landauer ohne die Schickeria groß wieder entdeckt hätte.
Am Ende einer Sendung mit einem so intensiven Thema bleibt die Frage, was wir davon mitnehmen. Mitnehmen in den heutigen Abend und mitnehmen in die heutige Zeit.
Die Frage, was ich aus diesem Projekt mitnehmen werde, ist keine leichte. Ich habe mich auch vor dem Radiobeitrag schon viel mit Erinnerungsarbeit im Fußball auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz hat mich persönlich überrascht, wie eng die Geschichte des Fußballs in Bayern mit der von jüdischen Menschen verbunden ist. Wie im Beitrag sehr schön zur Geltung gekommen ist, waren viele junge Juden schlichtweg fußballverrückt. Wer kann es ihnen auch verdenken? Nicht umsonst waren es einzelne herausragende Persönlichkeiten wie Walter Bensemann oder Kurt Landauer, die den Fußball zu dem gemacht haben, was er heute ist. Dabei ist es mir jedoch wichtig zu betonen, dass es auch gesellschaftliche Zustände waren, die jüdischen Menschen keine andere Wahl gelassen haben, als sich dem Fußballsport zuzuwenden. In sehr vielen Bereichen der deutschen Gesellschaft herrschte auch schon vor der Machtergreifung des Nationalsozialismus ein antisemitisches Klima. Umso wichtiger ist es deshalb, den einzelnen herausragenden Persönlichkeiten des Fußballs stellvertretend für alle zu gedenken. Aus diesem Grund haben wir uns auch für den Titel der Sendung entschieden. Viele jüdische Personen waren Pioniere unseres geliebten Sports und werden allzu leicht vergessen.
Was ich bei meinem Teil ziemlich krass fand, war, dass der Antisemitismus auch schon vor den Nazis so präsent war. Juden damals auch schon angefeindet wurden. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Bleibt nur zu hoffen, dass sich so etwas nie wieder wiederholt und der Nährboden für sowas auch hoffentlich gar nicht mehr da ist.
Was ich durch mein Gespräch dazugelernt habe und echt interessant bzw. spannend finde, ist, dass beispielsweise in der Mannschaft von Max Brüm bis auf ihn kein weiterer Jude ist. Ein jüdischer Verein schafft es, Spieler mit den unterschiedlichsten Religionen zu verbinden.
Mir ist beim Hören der Beiträge und Interviews vor allem aufgefallen, dass ich mich persönlich in einer ziemlichen Blase bewege. Vielen von meinen Freunden und engen Bekannten ist die Kurt Landauer Stiftung mit ihren Projekten und mit ihrer Arbeit ein Begriff. Auch Kurt Landauer als Person war für mich kein neues Thema. Dass das aber nicht allen Fans des FC Bayern und deshalb schon gar nicht anderen, die mit Fußball nichts zu tun haben, so geht, war mir bisher oft nicht so bewusst. Umso wichtiger sind deshalb Projekte von Vereinen, die einzelne wichtige Personen, aber auch die damalige Zeit insgesamt in Erinnerung rufen. Obwohl mich das Thema interessiert und deshalb nicht alles neu für mich war, bin ich Anton Löffelmeier sehr dankbar, dass er noch einmal auf die Ausmaße der jüdischen Mitgliederzahlen im Verein eingegangen ist. In den 1920er Jahren waren das beim FC Bayern zwischen 8% und 10%. In der Bevölkerung von Bayern gerade mal 1%. Dass es also im Verhältnis so viele Mitglieder des Vereins waren, die einige Jahre später in der Öffentlichkeit praktisch nicht mehr stattfinden durften, fand ich persönlich besonders schockierend. Wir haben an einem früheren Punkt in unserem Beitrag bereits an die Zivilcourage appelliert. Dieses Thema ist unserer Meinung nach heute wichtiger denn je. Obwohl der Interviewteil mit Max Brüm eigentlich schon abgeschlossen war, wollen wir an dieser Stelle noch einmal darauf zurückkommen. Im Interview hat er uns von einer Geschichte erzählt, in der er ganz persönlich von antisemitischer Hetze betroffen war.
Also 2020, die Corona-Pandemie, ist ja noch nicht zu Ende. Gehe ich mit so einem kleinen Hund, ich habe so einen kleinen Terrier, halt gehe ich fast täglich im Englischen Garten spazieren. So, und dann habe ich die Maccabi-Trainerjacke an, weil das gerade so zum Wetter gepasst hat. Und dann plötzlich kommt einer mit dem Fahrrad, so um die 40, hält an, hatte so ein T-Shirt an. Da sagt er, ihr Juden seid schuld an dieser Corona-Scheiße, du Drecksjude. Und er hatte so auf seinem T-Shirt vorne so eine Aufschrift wie Impfgegner und hinten Corona-Leugner. So, und dann wurde ich wütend, bei sowas werde ich wütend, du Drecksjude. Also bei mir sind 18 Leute in der Shoah ums Leben gekommen aus der Verwandtschaft. Ja, da werde ich dann wütend. Dann flüchtet er, so wurde bis heute nicht gefasst. Das Problematische ist, die Leute gehen dann weiter. Also es waren zwar viele ältere Leute in der Nähe, aber gut, man hat ja ein Handy. Man könnte unter diesen Umständen vielleicht auch mal telefonieren. Also so eine gewisse Gleichgültigkeit, ja, das ist für mich auch so ein Problem.
Wir sind uns durchaus bewusst, dass man durch das Rezipieren von derartigen Äußerungen Gefahr läuft, Personen eine Plattform zu geben, die diese nicht verdienen. Wir sind dennoch der Meinung, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, Szenen wie diese passieren tagtäglich in München und in ganz Deutschland. Ob beim Anfeuern auf dem Fußballplatz, beim Spazierengehen in Parks oder bei anderen alltäglichen Situationen. Klar sein muss, es kann nur ein Überwinden geben, wenn es kein Wegschauen gibt. Es kann nur ein Nie wieder geben, wenn nichts vergessen wird. Wir bedanken uns zum Schluss bei Max Brüm, Anton Löffelmeier und Patti für ihre Zeit und die wertvollen Gespräche. Wir entlassen euch damit in den Abend und hoffen, wir konnten euch das Thema etwas näher bringen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das Ende macht jetzt Trettmann mit seinem Lied Stolpersteine. Musik.